Was geht ab, was geht ab? Herzlich willkommen zu meiner allerersten Aufnahme meines Podcasts, in dem ich über viele verschiedene Themen berichten möchte, über bestimmte Sachen reden möchte. Die allererste Podcast-Version wird natürlich jetzt mit mir alleine sein. Ich möchte mich kurz vorstellen, aber die darauf folgenden Episoden, die erscheinen werden, die werden natürlich mit zahlreichen Gästen, mit zahlreichen Menschen, teilweise bekannten Menschen aus den sozialen Medien, aus der Musikbranche, aus der, ja, wo man die Namen schon teilweise irgendwo gehört hat, teilweise Fan derer Musik ist oder Bücher oder sozialen Netzwerken, wo man sie folgt und liked und mitbekommt. Und ja, wie gesagt, in dieser Folge erst möchte ich mich vielleicht ein bisschen vorstellen und vielleicht mal erwähnen, worum es mir und meinen Podcast eigentlich geht. Ja, also zu meiner Person. Mein Name ist Londri Mingolo. Ich bin dieses Jahr 30. Laut meinen deutschen Papiere werde ich 30 dieses Jahr, aber auch laut meiner Geburtsurkunde bin ich auch 30. Lebe in Trier, habe zwei Mädchen, zwei Kids, bin verheiratet und bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und nebenbei schreibe ich gerne Bücher. Meine erste Veröffentlichung, darum wird es auch in den ersten Folgen gehen. Das erste Buch hieß Allein in eine fremde Welt. Und in der habe ich meine Geschichte aufgeschrieben. Also woher ich herkomme, was ich alles so durcherlebt habe. Und zwar bin ich ein Kind der 90er Jahre. Habe die Unruhe damals Mitte und Ende der 90er Jahre in den Kongo miterleben dürfen. Oder müssen, eher auf gut Deutsch gesagt. Und ja, als das alles so krass war, musste ich leider meine Heimat, mein Paradies verlassen, um in Deutschland oder in der Welt meine Geschichte, ja, oder meinen Platz zu finden. Ne? Und mein erster Ankunftsort war natürlich Deutschland. Bin in Deutschland gelandet und da vieles erfahren, viel Neues. Das ist eine komplett neue Welt, auch daher der Titel Allein in eine fremde Welt, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen sich das vorstellen können, als ein schwarzer Junge irgendwo in Afrika gelebt zu haben und von heute auf morgen kommt man dann irgendwie nach Deutschland, wo alles fremd ist, wo die Menschen fremd ist, wo die Hautfarbe fremd ist und alles. Und da soll man halt ja, nach Glück und Orientierung finden halt, ne? Wo die Menschen alle weiß sind, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Kultur, die man zuvor nicht kannte. Ja, das sollte halt mein neues Zuhause werden. Und mittlerweile kann ich auch definitiv das bestätigen, dass Deutschland auf jeden Fall mein Zuhause geworden ist. Meine Weilheimat ist mittlerweile Trier und ja, das ist im Prinzip halt so mein Leben aus meiner Sicht, ne? Aber leider Gottes gibt es auch die andere Geschichten, die dir keiner vorher erzählt halt, ne? Was es bedeutet, wenn du als ein Fremder in ein Land lebst, dass nicht alle davon begeistert sind, dass deine Existenz hier im Prinzip durch Deutschland durchwirrt und sein Leben halt irgendwie gestaltet. Ne? Das ist halt nicht für jeden Menschen irgendwie selbstverständlich oder in Ordnung und man würde ihnen natürlich die Arbeit wegnehmen, die Frauen wegnehmen. Naja, also wenn ein Ausländer es schafft, der die Sprache nicht kennt, der die Mentalität, die Kultur und sonstiges nicht schafft, die deine Arbeit und deine Frau wegnimmt, dann muss man sich ehrlicherweise fragen, ob du einfach nicht einfach ein dummes Arschloch bist und nicht der Ausländer, der dir das alles wegnimmt. Ja, noch ist mir das noch nicht so unter die Ohren gekommen direkt, dass ein Flüchtling jetzt jemanden irgendwas weggenommen hat oder der Ähnlichen. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wie gesagt, das erste Buch, es ging halt darum und im zweiten Teil ging es um 20 Jahre Deutschland. Ne? Also all die Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt haben durfte, die letzten 20 Jahre in Deutschland, in Vergleich zu setzen mit meiner Rückkehr in den Kongo. Halt, ne? Also das ist halt 20 Jahre danach. Wie hat sich das Land verändert? Wie haben sich die Menschen verändert? Wie haben sich meine Eltern, meine Familie und sonstiges verändert? Bin ich überhaupt noch sozusagen der Kongolese oder bin ich auch da schon der Deutsche? Weil das ist halt das Problem, was halt viele Menschen halt auch haben, die so lange ihre Heimat halt verlassen haben. Ne? Hier haben wir das Pech, teilweise hier als immer noch Ausländer bezeichnet zu werden, obwohl wir uns eigentlich schon mittlerweile als Deutsche sehen. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon erklärt habe, dass ich im Prinzip Deutscher bin, dass ich auf Deutsch denke, Deutsch rede, auf Deutsch träume, dass mein Leben sich im Prinzip alles auf Deutsch, ja, um Deutschsein eigentlich dreht halt, ne? Und dass es aber trotzdem Menschen gibt, die mir das halt abschreiben, ne? Die schreiben mir es ab, Deutsch zu sein, ne? Also hier bin ich der Ausländer und dann reise ich halt wieder zurück in den Kongo. Wie sehen mich die Menschen dann halt da, ne? Und auch da ist es halt, ne? Jemand, der so lange weg ist oder war wie ich, gilt im Prinzip in seinem Heimatland oder in seinem Herkunftsland, wie der Kongo jetzt bei mir, natürlich als der Deutsche, ne? Weil ich sehe ja ganz anders aus. Ich meine, ich wiege über 120 Kilo, fast 2 Meter, wohl ernährt, der Bauch zeigt es und die Menschen da sehen einfach anders aus. Ne? Man sieht es mir an, dass ich halt nicht dahin gehöre und ich werde auch da als der Deutsche betitelt. Ne? Hier würde ich, wird mein Deutschsein aberkannt und drüben werde ich als der Deutsche betitelt im Prinzip dann halt. Ne? Und einfach die zwei Unterschiede einfach nochmal, so die zwei Länder und diese Frage eigentlich, wo gehört man hin? Ne? Was bedeutet Heimat? Wo ist für mich Heimat? Und wo fühlt man sich zugehörig halt? Ne? Und wie gesagt, für mich die Frage danach hat sich im Prinzip in den letzten Jahren schon geklärt. Ne? Deutschland ist meine Heimat, ist da, wo ich zu Hause bin. Meine Wurzeln ist der Kongo. Ja, ganz klar. Also ich sage, du kannst, ein Mensch, so wie ich einer bin, kann seine Wurzeln nicht verleugnen, das will ich auch gar nicht. Ne? Also wie gesagt, auch wenn ich auf Deutsch denke, Deutsch rede, auf Deutsch träume, bleiben meine Wurzeln doch kongolesisch. Ich bin 100% kongolesisch, genauso 100% bin ich auch natürlich Deutscher. Ne? Es ist halt nur schwierig, wenn dieser Kampf, den ich jetzt die letzten 2 Jahre, was das Thema Fremdsein, Diskriminierung, Rassismus und sonstiges halt angeht, wenn sich dieses Thema im Prinzip auf meine Kinder dann halt abwerben. Ne? Das ist halt etwas, was mir persönlich dann halt nochmal ein bisschen Magenschmerzen bereitet, weil der Kampf, der war halt nie leicht. Ne? Und es ist auch ein Kampf, es wird kein Sieger und kein Verlierer am Ende des Tages geben. Oder doch, die Leute, die diskriminiert werden, da sind im Prinzip die Verlierer am Ende des Tages. Klar, kann man schon so sagen, aber das ist, ja, es ist kein Sprint, sondern es ist halt ein Marathon, ne? Weil so schnell wird sich das halt nicht verändern, weil ich sehe das jetzt auch schon, meine Tochter, die Älteste, als sie damals in den Kindergarten ging, und das ist letztes Jahr her gewesen, ja, da kam sie manchmal weinend nach Hause und sagte im Prinzip auf gut Deutsch gesagt, dass die anderen Kinder im Kindergarten ihr das Deutschsein absprechen. Ja, sie sprechen es ihr ab, deutsch zu sein, weil sie nicht so aussieht wie die anderen, weil sie keine blauen Augen hat, weil sie kein blondes Haar hat und weil sie keine helle Hautfarbe hat. Ein anderes Mädchen sagte sogar zu ihr, ja, wieso siehst du nicht aus wie deine Mutter? Es wäre doch viel schöner, wenn du aussehen würdest wie deine Mutter, schöne helle Augen, schöne helle Haut, so wie wir, dann könntest du deutsch sein. Und nicht so wie dein Papa, mit dunkler Hautfarbe, dunkle Augen und dunkles Haar. Na, und das sind natürlich Sachen, die beschäftigt halt meine Tochter halt. Ne? Und wenn sie halt dann mit nach Hause kommt und sagt, ja, die Kinder sagen so, die machen so und sogar die Erzieher, ja, dass Erzieher sie teilweise als wie soll ich sagen, als Exot anerkennen. Ne? Och, du bist ja schön, deine Haare unerlaubt irgendwie ihr an die Haare packen, so krauselig. Und dann dieses typische Vergleich, immer dieses Schaf. Es fühlt sich so wie Schafshaar an, wenn ich durch deine Haare gehe oder sonstiges halt. Ne? Das sind Sachen, das mag vielleicht sein, dass der ein oder andere, der in eine solch eine Gesellschaft halt aufgewachsen ist, dass sie das irgendwie für normal empfindet. Aber die Menschen, die es halt irgendwie so betrifft, für sie ist das halt natürlich nichts selbstverständlich. Ja, für sie ist das halt so, du zeigst mir im Prinzip, dass ich anders bin als die anderen. Ne? Und ich will mir nicht vorstellen, was so ein Kindergartenkind im Prinzip durchmacht, der sowas halt irgendwie erlebt, ne? Wo ständig irgendwie den Unterschied gemacht wird zu den anderen. Ja? Du bist ein Exot, weil du ein besonderes Haar hast wie die anderen. Das mag vielleicht sein, dass das nicht bös gemeint ist oder nicht negativ gemeint ist oder sonstiges, aber das ist ja auch irgendwo eine Form von, du bist anders, du gehörst nicht hierhin, weil bei uns ist glattes, langes, geschmeidiges und blondes Haar die Norm und blaue Augen, helle Augen. Du hast krauseliges, dunkle Haut und sonstiges halt. Ne? Das, ja, und wenn dieser Kampf, ne, wieder zurück zum Thema zu kommen, wenn das meine Tochter jetzt auch noch führen muss oder sonstiges, dann ist das halt irgendwo in meiner Pflicht als Vater, sie davor zu beschützen. Ne? Und das ist auch Teil meines nächstes Buch, was jetzt erscheinen soll. Das behandelt das Thema einfach, wie ich mit vielen Sachen einfach, ja, zurzeit zu kämpfen habe, ne, oder kämpfen musste und teilweise wieder kämpfen muss aufgrund dessen, was in den Kindergarten oder Schulen bei meiner Tochter passiert oder meine Töchter, mittlerweile sind es ja zwei, was bei denen halt ja, jetzt Thema ist halt. Ne? Und es ist halt immer so leicht gesagt, ja, ich bin kein Rassist, ich bin kein fremdenfeindlicher Mensch oder sonstiges halt. Aber das Handeln von vielen Menschen ist es im Prinzip nur, also das, was Menschen wie uns im Prinzip, ja, stört, würde ich sagen. Also ich würde jetzt meinen Nachbar auch nicht irgendwie als Rassist bezeichnen, nur weil er irgendwie der Meinung ist, dass, was weiß ich, Schwarze besser singen können, Schwarze besser tanzen können, Schwarze besser, aber das sind halt Klischees, ne? Und diese Klischees, die begleiten mich im Prinzip schon seit 20 Jahren. Ja, also ich fahre einen Mercedes GLE, wenn ich dann durch die Polizeikontrolle angehalten werde und dann gefragt werde, ja, was arbeiten Sie denn, dass Sie sich so ein Auto leisten können? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist, die einen deutschen, blond, blauäugigen Menschen gestellt wird, der mit Mercedes GLE durch die Gegend fährt, ob man ihn auch die gleichen Fragen stellt. Ja, weil bei mir erwartet man ja, dass ich im Prinzip ein Sportler bin, Musiker, Künstler, Filmdarsteller oder halt ein Drogendealer. Weil das sind halt nur die Menschen, die halt sich solche Autos meiner Meinung nach halt leisten können. Oder? Weil sonst würde man mich das ja nicht fragen. Ja? Weil, dass ich ein Krankenpfleger bin, der in Luxemburg arbeitet und so viel verdient wie ein Oberarzt in Deutschland und mir halt ein GLE leisten kann, darüber denkt natürlich keiner nach. Ne? Und das sind halt so diese Alltagdinge, die mir im Prinzip schon seit 20 Jahren passieren. Und wenn es halt anfängt, dass sich das irgendwie so bei meiner Tochter, Töchtern widerspiegelt, dann ist das so der Moment gekommen für mich, wo ich sage, okay, Freunde, es reicht. So, für mich ist das so Thema erreicht und ich muss jetzt irgendwie so meinen Frust irgendwie los, Druck rauslassen, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und das ist einfach die Idee, wo ich einfach, ich habe so viele Sachen im Kopf, so viele Gedanken und sonstiges. Ich bringe schon auf Papier, in denen ich halt Bücher schreibe, aber auch da denke ich mir halt, es reicht nicht. Ja? Auf sozialen Netzwerken habe ich es auch teilweise probiert, aber auch da ist so eine Sache, es wird halt vieles missverstanden. Ja, das ist halt auch wiederum Thema. Also wenn wir gerade bei Diskriminierung bleiben, lass uns mal vielleicht bei Diskriminierung kurz bleiben, weil das Thema ist halt auch wieder so komplex halt. Ne? Weil viele Menschen denken halt immer, Diskriminierung, Rassismus sei eine Einbahnstraße, ja? Wo ich einfach der Meinung bin, Diskriminierung kann und wird nie eine Einbahnstraße sein. Rassistische Bemerkungen oder. Alleine schon das Wort rassistisch mag ich gar nicht, weil die Rasse an sich, wenn man nach Wortdefinition guckt, kann es unter Menschen gar keine Rassen geben. Ja, mag vielleicht sein, der eine ist von der Sonne bevorzugt, der eine mag lieber im Keller feiern und der andere sieht wieder so aus und. Es gibt keine Rassen unter Menschen. Ja, also dieses Thema Rassismus, das ist sowieso etwas, was mich persönlich ja eh schon stört. Aber wenn ich mir das wirklich so zum Beispiel, ich habe halt ein krasses Beispiel, weil ich habe eine deutsche Frau, die hellhäutig ist, die blaue Augen hat und helles Haar und sonstiges halt. Und da spüre ich einfach sehr, dass Rassismus oder Diskriminierung keine Einbahnstraße ist. Ja, ich nehme mal zum Beispiel ein Beispiel sozialen Netzwerken. Als ich damals meine Bücher veröffentlicht habe, habe dann so schön Werbung gemacht. Da gab es da beispielsweise Menschen aus der Black Community aus Köln. Menschen, die mich schon seit Jahren kennen, mit denen ich teilweise aufgewachsen bin, weil ich ja selber aus Köln bin. Ja, und die sagen oder schreiben Kommentare wie, ich habe den Bruder immer gemocht, aber seitdem ich weiß, dass er eine weiße Frau hat, mag ich seine Bücher nicht mehr kaufen. Ja, oder andere, die schreiben, sein Erfolg hatte bestimmt seiner deutschen Frau zu verdanken. Ja, lauter solche Sachen. Oder dass meine Frau, ja, es ist ja nicht schwierig, Mingolo-Tite im Internet einzugeben, dann weiß man, wer meine Frau im Prinzip dann halt ist, dass sie dann Nachrichten bekommt von wegen, die weißen Frauen nehmen uns alle die guten schwarzen Männer weg. Ja, also meine Frau wird im Prinzip diskriminiert, weil sie mit mir zusammen ist oder verheiratet ist. Ja. Es ist ja nicht so, als ob ich keine Vergangenheit hätte vor meiner Frau. Ja. Zu meiner Vergangenheit zählt natürlich auch die schwarze Frau. Ja. Ich will das natürlich jetzt nicht globalisieren, aber zu meiner Zeit, als ich in Köln gewohnt habe, war ich broke. Ich war wirklich so sozusagen pleite. Ich hatte nichts, ich hatte gar nichts. Ja. Und ich habe sogar damals auf einer Couch in einer WG eines Freundes von mir gewohnt. Und ich kannte natürlich auch schwarze Frauen. Wie gesagt, ich will es nicht globalisieren. Mein Gott, ich habe so viele schwarze Frauen in meinem Leben kennengelernt mittlerweile, wo ich sage, shit, so, wenn das vielleicht vor 15 Jahren so gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine andere Geschichte gewesen. Aber zu meiner Zeit, die schwarzen Frauen, die ich kannte, die haben mich teilweise als Broke-Ass-Nigger bezeichnet. Ja, die waren nicht bereit, mich auf der Couch zu besuchen, wo ich gelebt hatte, also auf der Couch da in Bonn, ja. Die haben mich als Broke-Ass-Nigger bezeichnet. Aber zu dieser Zeit lernte ich meine Frau kennen. Und ihr war das scheißegal, ob ich Geld habe, ob ich kein Geld habe, ob ich ihr Gucci leisten kann, ob ich ihr Louis Vuitton mit ihr schönen Restaurant, Kinobesuch oder sonst, ihr war das im Prinzip scheißegal. Sie hat mich als Person gemocht, sie hat meine Vision und meine Ziele gemocht und sie war bereit, mit mir mitzugehen. Und die wenigen, die ich gekannt habe zu meiner Zeit, die waren nicht bereit, mit mir diesen Schritt zu gehen. Aber das sind genau teilweise auch genau diese Leute, die in den Kommentaren schreiben, die nehmen uns die guten Männer weg, die guten schwarzen Männer weg. Wo ich mir sage, als ich aber kein guter schwarzer Mann war, wo warst du denn? Ja, du kanntest mich doch, du kennst mich schon seit Jahren, du weißt, wer ich bin. Und jetzt gehst du dahin und dann schreibst du solche Kommentare über die öffentlichen Netzwerken und ja, das mag vielleicht ein bisschen weit weg sein, diese Diskriminierungsversuche. Wir können uns vielleicht ein Näheres nehmen, ja? Meine eigene Mutter beispielsweise. Ich hab ja kein Geheimnis darum, ich mag kein Geheimnis darum. Meine eigene Mutter geht hin und sagt zu mir, Landry, wann nimmst du dir endlich eine richtige Frau? Eine richtige Frau. Ich habe sie gefragt, was meinst du denn mit einer richtigen Frau? Bin ich mit einer Esel oder mit einer Stute oder womit bin ich denn verheiratet? Ja, dann ist doch eine richtige Frau. Ja, du weißt, was ich meine. Reis mal in den Kongo und such dir mal da eine richtige Frau. Das war der Moment, wo ich meiner Frau, wo ich meiner Mutter eine Ansage gemacht habe, die vielleicht ein bisschen respektlos sein könnte, aber wer meine Frau so angreift oder so über meine Familie redet, meine selbsternannte Familie, das ist vorbei. Also da gibt es kein Aber oder Wenn. Du kannst meine Mutter, mein Vater sein, du redest nicht so über meine Familie. Ja? Lass mir meine Frau vielleicht mal beiseite. Meine Kinder, meine eigene Mutter fragt mich, wann kommen die weißen Kinder mich besuchen? Wann kommen deren Kinder, deren Enkel? Ich sage, du redest von meinen Kindern, von deinen Enkeln, sagst du, die weißen Kinder, deren Kinder, die Mundeles. Mundeles heißt bei uns auf Lingala Mundele, das ist so der Weiße, ja, Hellhäutige, der Mundele. Wann komme ich die Mundeles besuchen? Wann komme ich die Weißen besuchen? Ja. Und wir beschweren uns darüber, dass Rassismus, Diskriminierung, dass das so krass ist. Und ich denke mir halt so, wie viele dieser Menschen, die von der Sonne bevorzugt sind, so wie ich, haben immer noch das Mindset wie die Rassisten selber. Ja? Also wir müssen jetzt nicht irgendwie ständig, also wie gesagt, es ist ein komplexes Thema, weil viele sagen dann halt immer, ja, Rassismus von schwarz auf weiß geht gar nicht, das geht nur in die eine Richtung. Aber dann gucke ich beispielsweise auch nach Südafrika. Ja, was passiert denn in Südafrika? Xenophobie, wo teilweise Kongolesen, Angolaner, Nigerianer, Senegalesen in Südafrika abgeschlachtet werden von den Südafrikanern. Ja. Ich kenne aktuell kein einziges Land in Afrika, was kein Vorurteil gegenüber ein anderes Land hat. Die Kongolesen gegenüber den Angolanern, die Angolaner gegenüber den Kongolesen, Kongo-Brazzaville gegenüber den Kongolesen, gegen den Angolaner, gegen den Gabun, die Nigerianer gegen die Ghanäer gegen die Senegalesen, die Togo gegen Mali, Mali gegen Benin. Fast überall in Afrika befindet sich irgendwie Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Rassismus oder was auch immer, wie man das halt benennen will. Das, was ich sagen will, ist einfach, das ist keine Einbahnstraße. Diskriminierung ist für mich keine Einbahnstraße. Und das sehe ich jetzt auch aktueller denn je. Wenn ich mir beispielsweise die Proteste im Sommer 2020 angucke, durch die Ermordung von George Floyd. Ich gucke mir die Protesten an in München, was weiß ich, 30.000 Leute, in Berlin 20.000 Leute, in Köln 15.000 Leute oder sowas. Und dann gucke ich mir durch die Menge an, wer im Prinzip mit diesen Leuten da unterwegs ist. Ja, ich sehe schwarze Menschen, überwiegend aber weiße Menschen. Ich sehe Homosexuellen, ich sehe Transsexuellen, ich sehe die komplette Szene der, sage ich mal, der verschiedensten Diversity oder sonstiges, die es aktuell gibt, was auch meiner Meinung nach völlig normal ist. Die siehst du überall auf den Straßen. Die protestieren alle für
die gemeinsame Sache gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, Hand in Hand, schwarz und weiß zusammen. Dann denke ich mir halt, lass uns mal weiterspinnen. Ja? Lass uns mal sagen, die Bewegung Black Lives Matter gewinnt. Es gibt keinen Rassismus mehr auf der Welt. Es gibt keine Polizeigewalt mehr auf der Welt. Da frage ich mich, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Geht jetzt der Afrikaner hin und nimmt jetzt seinen transsexuellen Freund, Freundin mit nach Hause und sagt, hey Papa, das ist der und der oder die und die, will mit uns heute am Fufu essen. Oder der nimmt seinen homosexuellen Freund mit nach Hause und sagt, das ist der und der, die und die, will mit uns Fufu essen. Freunde, das wird es nicht geben. Viele würden mir sagen, ja, aber ich bin so offen aufgewachsen, ich bin so und so. Ja, mag sein, aber du vergisst, deine Eltern sind nicht so aufgewachsen. Mag sein, dass wir die Veränderung werden oder sein werden, aber wir haben immer noch Papa und Mama, die noch jung sind teilweise, die immer noch leben, die immer noch da sind und die der Meinung sind, dass Transsexualität, Transidentität, dass das immer noch etwas ist, was von Teufel besessen. Also die Aussage, ich habe mal Menschen, die von Homosexuellen oder die eine andere Sexualität haben oder gleichgeschlechtlichen Ehe oder sonstiges führen, seien von Teufel besessen. Das hat mal ein Pastor in der Gemeinde meiner Mutter gesagt. Ich meine, wenn wir so weit gehen, dass bestimmte Menschen in der Black Community, in der schwarzen Community, der Afrikaner, immer noch der Meinung vertritt, dass man Homosexualität immer noch irgendwie kalibrieren kann, frage ich mich, was verlangt ihr eigentlich von der Gesellschaft? Was verlangt ihr? Ihr seid die Ersten, die da rumheulen und sagt, Black Lives Matter. Ihr seid die Ersten, die da rumheulen, die sagen, schwarzes Leben zählt, gib mein Leben einen Wert. Aber welchen Wert geben wir denn den anderen? Welchen Wert geben wir denn den Homosexuellen, den Transgender, den Mischlingen, meine Kinder? Meine eigene Mutter sagt zu meinen Kindern, die Weißen. Also ich muss ehrlich sagen, die Mischlinge, ich sage bewusst Mischlinge, weil ich will da keine Wortdefinition daraus machen, weil ich finde das Schwachsinn. Ich finde, ja, die heißen nicht Mischlinge, die heißen Mixed. Ja, ich sag mir, Mixed auf Deutsch heißt Mischling. Nur weil es auf Englisch heißt, gesagt wird, ist das jetzt nicht deswegen was anderes. Das ist das gleiche Bedeutung. Das ist genauso wie dieses Pork, B-Pork, People of Color. Ja, farbige Menschen. Weil laut meiner Wortdefinition von People of Color, auf Deutsch übersetzt, farbige Menschen. Wieso ist das auf Englisch zu sagen, BIPOC, Black People of Color oder People of Color, was anderes als farbige Menschen? Ja, wo ich denke mir einfach, ja, Wortdefinition, darüber kann man streiten. Ja, so, für mich, ich sage Mischlinge, meine Kinder sind Mischling, die sind Mischling zwischen Kongo und Deutsch. Eine schöne Mischung, gesunde Mischung, 100 zu 100, nicht 50 zu 50, sondern 100 zu 100. Diese Menschen, die sehen sich, also zumindest die, die ich kenne, ich will nie globalisieren. Also wenn ich rede von diesen Menschen, ich will nichts globalisieren. Ich sage, die Menschen, die ich kenne, die Mischlinge, die sehen sich überwiegend als schwarz, als dunkelhäutig, als Afrikaner, Afroamerikaner, was auch immer. Aber wenn ich mir dann gucke, wie die schwarzen Menschen von sich selber oder wie sie über diese Menschen reden, als die Weißen, als die anderen, und die weißen Menschen wiederum sagen, diese Niggers, diese Schwarzen, diese jenes, dieses keine Ahnung was, die tun mir wirklich leid, weil die stehen wirklich so zwischen den Stühlen. Weder die eine Seite kann und sie voll akzeptieren und die andere Seite will sie nicht akzeptieren. Und diese Menschen, die tun mir eigentlich so am meisten leid, würde ich schon fast sagen. Weil deren Kampf ist noch viel härter, weil sie kämpfen zwischen zwei Fronten. Die kämpfen zwischen zwei. Wie gesagt, wenn sie dann akzeptiert werden, wenn dieses Rassismus-Thema zwischen Weiß und Schwarz nicht mehr gibt, dann stellt sich für sie immer noch die Frage, was ist mit den Schwarzen, die immer noch so denken? Wie gesagt, ich will gar nicht so weit gehen, weil wenn das irgendwie so etwas wäre, was ich irgendwo mal gehört habe oder sonstiges, dann könnte ich sagen, ja, okay, gut, Leute reden viel Scheiße, wenn der Tag lang ist. Aber wenn es etwas ist, wo ich selber die Erfahrung gemacht habe mit meiner eigenen Mutter, mit meiner eigenen Familie, und das ist nicht nur meine Mutter, die solche Äußerungen von sich gibt, sondern es sind mehrere Leute aus meiner Familie, die solche Äußerungen von sich geben, dann frage ich mich eigentlich so, was verlangen wir dann eigentlich? Verlangen wir von einem deutschen System was, oder von einem eurozentrischen System, was für die weißen Menschen gemacht ist, verlangen wir wirklich unser Platz an der Sonne in diesem Bereich, in diesem Land? Also für mich der Kampf ist nicht hier. Also ich sag immer, wir versuchen immer etwas zu verändern mit unserem Buchstabensalat, zu sagen, ja, hier Black People of Color und hier nennt uns so, nimmt das N-Wort weg, nimmt das I-Wort weg, nimmt das Z-Wort weg und. Ja, mag sein, wenn diese Sachen dann halt weggenommen werden, aber was verändert sich denn? Was verändert sich denn in diesen Institutionen, die es in Deutschland gibt? Ja, die Leute, also ich sehe immer Gandhi immer in diesem Fall immer so als das perfekte Beispiel. Gandhi hat etwas gesagt, was mich bis heute immer noch prägt in diesem Kampf gegen Rassismus. Dieses, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst auf dieser Erde, auf dieser Welt. Wo ich mir denke, wenn wir doch wollen, dass die Polizeigewalt aufhört, wieso wären wir keine Polizisten? Wieso wären wir keine Richter? Wieso wären wir keine Anwälte? Wieso werden wir, also ich muss sagen, ich lebe mittlerweile seit 20 Jahren in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich für mich persönlich, wie gesagt, ich will nie globalisieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in anderen Großstädten oder sonstiges das gibt. Aber für mich in Köln, Bonn bis nach Trier, wo ich jetzt mittlerweile lebe, habe ich noch keinen einzigen schwarzen Polizisten jemals in meinem Leben gesehen. Bis heute. Und ich habe viel mit der Polizei zu tun gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich schon in der Zelle verbracht habe. Ich weiß nicht, wie oft ich die Handschellen oder sonstiges bekommen habe, wie viele Schlägereien ich schon auf der Straße hatte. Aber bis heute habe ich noch keinen einzigen schwarzen Polizisten gesehen. Es ist mir bis heute noch keinen einzigen schwarzen Richter, habe ich so vis-à-vis gesehen. Wie gesagt, es mag sein, dass es solche Menschen gibt. Ja? Bestimmt, definitiv, ich bin mir ziemlich sicher. Aber was ich rede von meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Also bitte, schreibt mir, sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr da irgendwie andere Beispiele irgendwie kennengelernt habt oder sonstiges. Aber ich für mich persönlich habe noch keine gesehen. Ja? Ich persönlich, ich kenne vielleicht meine Cousine, die studiert Jura. Die wird wahrscheinlich, wenn Gott will, Inshallah, wie die Muslime sagen, wenn alles gut läuft, soll die oberste Richterin in Den Haag oder keine Ahnung wo werden. Aber sie ist einfach die einzige schwarze Person, die ich kenne, oder zweite, da kenne ich noch jemanden, die lebt in Aachen, die Jura studieren. Aber die studieren das. Das ist jetzt die Generationen, die es angefangen haben, so Jura zu studieren, wirklich so Perspektive zu haben, Richter, Anwalt oder sonstiges zu werden. Aber ich mit meinen 30 Jahren habe ich keine in meiner Generation kennenlernen dürfen, in meiner Zeit in Köln, Bonn und in Trier, wo Menschen Richter waren, Anwälte, Polizisten, selbst bei der Bank, bei der ganz normalen Sparkasse, Deutsche Bank, Volksbank, egal wo ich hingehe, ich habe bis heute noch keinen gesehen, der hinter einer Trese arbeitet, der die Hautfarbe hat wie ich, der ein Filialleiter ist, der dies und jenes, wie gesagt, es gibt es, Kev Vidala, Grüße an dich, der ist Filialleiter bei einer super teuren Anzugslabel, Firma, Marke in Mannheim. Ja, wie gesagt, da gibt es, vereinzelt gibt es bestimmt, aber was ich sagen will, ist einfach, wir hätten gerne ein System auf dieser Welt, aber was tun wir denn dafür, für dieses System? Jetzt würden viele kommen und sagen, ja, Chancengleichheit, ja, nicht jeder hat das Glück, ja, es ist wahr, es ist Bullshit, wenn einer rausgeht und sagt, jeder kann es schaffen. Es kann nicht jeder schaffen, nicht jeder kann es schaffen, Fakt. Fakt ist, nicht jeder kann es schaffen. Ja, weil Chancengleichheit bedeutet, jeder kriegt das Gleiche für die gleiche Benotung, für die gleiche Arbeit. Aber das Problem ist, es ist nicht so. Wenn ich irgendwo in Köln-Korweiler lebe, wo ich teilweise auch aufgewachsen bin, in Köln-Korweiler oder keine Ahnung wo, irgendwo bin, dann gucke ich mir die Gegend an und ich sage mir, wenn ich genau in diesem Loch hier sitzen bleibe, Köln-Korweiler Nord, werde ich nicht die Chancen bekommen wie jemanden, der in Köln-Rodenkirchen beispielsweise aufwächst. Also was ist zu tun? Wenn ich da bleibe und ständig jammere über Chancengleichheit, über Diskriminierung, Rassismus, institutioneller Rassismus oder sonstiges, würde ich das niemals schaffen. Aber wenn ich meinen Koffer packe, und sage, ich ziehe jetzt um, ich gehe Richtung Köln-Rodenkirchen oder ich ziehe sogar gar in ein ganz anderen Bundesland, so wie ich das damals gemacht habe. Ich habe gesagt, weg von Köln in Richtung Trier und suche da meine Chance, suche da meine Perspektiven. Bin hingegangen und ich gucke, wie ich heute bin und wo ich heute bin. Und wenn ich das versuche, den jüngeren Leuten beizubringen oder irgendwie zu erklären, hör mal, es liegt an dir, die Veränderung zu bringen, die du dir wünschst. Und dann sagen die mir, ja, aber du redest so, weil du schon das und die. Ich so, ja, genau, weil ich schon dies und das erreicht habe, kann ich dir sagen, wie oder was. Du musst nicht genau den gleichen Weg gehen wie ich. Ja? Aber Thema Veränderung bedeutet immer, mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Jammern bringt uns gar nichts. Wir können über, kommen wieder zu Thema Rassismus, wir können gerne über Thema Rassismus jammern, machen, tun. Wir werden so schnell die Menschen nicht verändern. Ich habe die Vorstellung gehabt, die Vision gehabt, dass man, wenn man früh anfängt, beispielsweise in den Kindergärten schon die Kinder aufzuklären, dass der Mensch gleich ist, ja, aber dass die Wurzeln verschieden sind. Wir haben Kinder, die mit Wurzeln haben aus der Türkei, aus China, aus arabischen Ländern, wo die Eltern teilweise aus gleichehelichen, gleichgeschlechtlichen Ehe irgendwie entsprungen sind, oder nicht entsprungen sind, ausleben oder sonstiges. Und da sind doch Kinder, die müssen doch erfahren, dass sie nicht gleich sind mit den anderen Kindern. Natürlich, der Mensch ist gleich, aber die Wurzeln, die Herkunft, die ist nicht gleich. Und meine Vorstellung war immer, in den Kindergärten zu gehen, schon da anzufangen, über Diversität zu reden. Aber dann kriegst du so Kommentare von, ja, ich, also von den Müttern, die mit mir beispielsweise in den Elternbeirat, weil wie gesagt, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mich für Elternbeirat eingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte da drinnen sein, weil ich gerne das Thema Diversität gerne angesprochen hätte. Dann gehst du rein und dann kriegst du halt so Aussagen wie, aber meine Kinder sind ja nicht rassistisch. Also ich bin ja kein Rassist. Oder meine Kinder würden sowas nie sagen. Das Traurige ist, es ist genau deren Kinder, von den Leuten, die gesagt haben, dass sie nicht rassistisch sind, dass ihre Kinder nicht so sind. Das sind genau deren Kinder gewesen, die genau solche Äußerungen gemacht haben. Ja? Frank-Walter Steinmeier hat letztes Jahr, wo diese Debatte um Rassismus gesagt hat, was, glaube ich, das Schlauste, was er je in seinem Leben gesagt hat, für mich, zumindest für meine Meinung war, es reicht in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, reicht es nicht, nicht rassistisch zu sein. Man müsste antirassistisch sein. Das war, glaube ich, so das Schlauste, was dieser Mann nie aus seinem Mund rausgebracht hat. Ja? Und genau das ist das Thema, dachte ich zumindest. Aber ich habe auch da gemerkt, solange es den Menschen nicht so betrifft wie mich, also meine Kinder und mich betrifft das Thema ganz anders als ein blondes, blauäugiges Mädchen, vollarisch, deutsch, die hat nicht das gleiche Leid, oder was heißt Leid, die hat nicht die gleiche Sichtweise der Dinge. Also warum sich denn dafür einsetzen? Ja? Also war für mich klar, dass ich gesagt habe, okay, in diesen Richtung wird mein Weg nicht führen. Also ist es vielleicht besser für mich zu schauen, wie kann ich meine Kinder so erziehen oder so etwas beibringen, dass sie schon mit diesem Thema Diversität aufwachsen. Diversität ist bei uns tagtäglich Thema. Wir reden zwar nicht darüber, aber wenn sie morgens aufwachen, sehen sie eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater. Sie gehen raus, aber sehen überall, die Menschen sind weiß um sie herum. Dann denken sie sich, klar, meine Kinder denken sich jetzt noch nicht so weit, ja. Aber wenn das, wie gesagt, schon jetzt im Kindergarten irgendwie Thema wird, wollte ich einfach meine Kinder vorbereiten, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich buche jetzt Ticket für uns vier und wir fliegen alle mal in den Kongo und dann gucken wir uns mal den Kongo an, damit sie mal einfach lernen, wissen, wo liegen eigentlich ihre Wurzeln, wo kommen sie eigentlich her, ja. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir sind dann zu viert in den Kongo geflogen und meine größte Tochter, das war erstaunlich zu sehen, wie sie im Auto stand, als wir durch den Boulevard in Kinshasa gefahren sind. Und die guckt links und rechts und ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ich frage sie, Schatz, was ist denn los? Dann sagt sie zu mir, hey, Papa, ich habe gedacht, wir fliegen nach Afrika. So, Schatz, wir sind im Herzen von Afrika. Hier leben um die 18 Millionen Menschen aktuell in Kinshasa. Ja, aber wo sind denn die Giraffen? Wo sind denn die Affen? Wo sind denn die Lehmhütten, wie in meinen Büchern? Das war etwas, was mich, es hat mich schockiert. Ich war schockiert, ich war irritiert, ich war verwundert und ich war geschockt, weil das Bild, was meine Tochter, und das kann man ihr gar nicht übel nehmen, denn das ist das Bild, was in den Schulen, in den Kindergärten, den Menschen halt verkauft wird. Ein Indianer, ja, ich, das Wort Indianer finde ich auch krass, weil da sind ja, wie gesagt, da sind ja indigene Völker, da sind ja die Ur-Amerikaner eigentlich, ja, man nennt sie halt Indianer, Aber wie man halt, auch falsch übrigens, ne? Also wie gesagt, Wortdefinition finde ich auch krass. Wie gesagt, ich möchte jetzt aber nicht ein Fass daraus machen. Aber wenn man das Bild von diesen Menschen, von diesen nativen Menschen, Uramerikaner im Prinzip im Kopf hat, stellt man sich da irgendwie so Vogeldinger in den Haaren und irgendwie geschminkt und gemacht und getan. Und das ist im Prinzip so Amerikaner im Prinzip. Der Afrikaner, das bedeutet Lehmhütten, arm, dicken Bauch, abgemagert, Baguette unterm Arm, eine Fliege im Gesicht und mit 1 Euro kannst du sein Leben retten. Das ist so der Afrikaner. Und des Weiteren gibt es dann halt eine Safari-Tour mit Elefanten, Zebras, Löwen, Silberrücken und keine Ahnung was. Und genau das Bild ist das, was man in den Büchern, in den Kindergärten, in den Schulen und sonstiges halt findet. Und das ist das, was meine Tochter immer gedacht hat, dass das Afrika sei. Sie dann zu sehen und ihr dazu erklären, Schatz, das ist nicht Afrika. Das, was du gerade siehst, die Boulevards, die Straßen, die Autos, die Menschen, die Hochhäuser, genau das ist Afrika. Das andere ist ein Teil von Afrika, ein minimaler Teil, was sich nicht mal jeder Afrikaner leisten kann. Ja, eine Safari-Tour zu machen oder keine Ahnung was. Sie war geschockt. Sie war absolut geschockt, weil das passte nicht in ihrem Bild von Afrika, das, was sie da sah. Und das ist genau das, was meine Idee, meine Grundeinstellung war. Ich wollte ihr das Bild wegnehmen. Afrika ist nicht das, was man dir in der Schule, in den Büchern oder sonstiges zeigt. Afrika ist das, was du mit deinen Augen siehst. Und das ist genau die Erziehungsmethode, die ich mir gewünscht habe. Und wo ich einfach der Meinung bin, dass es vielleicht vielen von uns helfen würde, wenn man einfach seine Wurzeln erkennt und sagt, okay. Ich weiß, meine Tochter jetzt mittlerweile, wenn man sie blöd anmacht, Thema von wegen dein Vater sieht so, du siehst so, so, sie kann dir heute genau sagen, wer sie ist. Ja, mein Papa kommt aus dem Kongo und in Kinshasa sehen sie alle aus wie mein Vater. Da war meine Mutter die Minderheit. Ja, da waren sie alle schwarz, ist ja normal. Wir leben in Deutschland, in Europa, hier sind halt alle weiß. Und diesen Unterschied, das hat sie jetzt erkannt und das kennt sie und das kann sie sogar noch differenzieren. Ja, und das ist eigentlich das, was man, ja, was viele von uns da draußen, die von der Sonne bevorzugt sind, die einfach vielleicht mal ihr Augenmerk irgendwie darauf richten sollten, dass man sich gar nicht mal unbedingt rumjammert und sagt, schwarzes Leben zählt, Black Lives Matter. Ich sage es, all lives matter. Alle Leben zählen, alle Leben ist wichtig, jedes Leben ist wichtig. Und das sagt ein schwarzer Mann, der Meinung ist, jammern bringt nichts. Wenn du Veränderung willst, geh raus, werde die Veränderung. Du willst was gegen die Polizeigewalt, geh dahin, werde Polizist, werde Richter, werde Anwalt. Du bist der Meinung, du verdienst in Deutschland zu wenig Geld, als Krankenpfleger beispielsweise. Geh nach Österreich, geh in die Schweiz, geh nach Holland, geh nach Dänemark, geh nach Luxemburg, wo es besser ist. Du bist der Meinung, irgendwas passt hier nicht an den Deutschen oder sonstiges. Mein Gott, dann geh dahin, wo du herkommst. Ja, weil auch die Deutschen, wie gesagt, auch die Deutschen, mein Gott, die Deutschen, wie haben wir früher in den Viertels, in den Ghettos die Deutschen fertig gemacht? Ja, das war so, der Deutsche war immer so bei uns in den Schulen, in den Vierteln war das halt immer so eine Minderheit. Deswegen sage ich halt immer, das Thema Rassismus in Klammern oder Diskriminierung in dem Fall ist ja keine Einbahnstraße, ja, weil mit dem Deutschen konntest du alles machen. Den Deutschen konntest du die Schuhe abziehen, war okay, der hat keine Anzeige gemacht. Den Deutschen konntest du die Uhr abziehen, den konntest du auf die Fresse hauen. Wenn die Polizei einen gesucht hat, hat man gesagt, der Deutsche war es, weil der Deutsche, die Eltern, die konnten sich einen Anwalt leisten. Die Schwester eines Deutschen konnte einmal überall durch den ganzen Gegend rumgereicht werden, in einem Gangbang teilnehmen und. Das war der Deutsche. Ja, auf ihm wurde gespuckt, er wurde geschlagen, er war Mobbingopfer. Das ist der Deutsche im Prinzip bei uns im Vierteln gewesen, in vielen Vierteln, ja, in den Brennpunkten oder sonstiges. Das war im Prinzip der Deutsche. Er war im Prinzip immer das Opfer gewesen, ja, auf gut Deutsch gesagt. Der Deutsche war bei uns im Viertel immer das Opfer gewesen. Weil mit ihm konntest du machen, was du wolltest. Er wurde auf das Übelste diskriminiert. Und ja, wie gesagt, das ist hochkomplexes Thema und ich dachte mir einfach, das ist so das, was mir so aktuell so am Herzen gelegen hat und ich wollte das gerne einfach das als Thema, als mein erstes Thema einfach ansprechen. Diskriminierung, Rassismus im Klammer, weil wie gesagt, Rassismus finde ich für ein Bullshit, aber Diskriminierung ist keine Einbahnstraße. Und was auch sehr wichtig ist für mich, man sollte sich nicht immer alles abgucken, was in Amerika passiert. Ja, weil alleine schon dieses Race, Racism, hat eine ganz andere Definition und Bedeutung wie auf
unsere deutsche Sprache, das Rassismus, das rassistisches Denken, das ist absolut nicht das Gleiche. Da sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren und einfach mal schauen, dass nicht alles, was aus Amerika kommt, irgendwie goldig und glänzend ist. Ja. Polizeigewalt. Also ich arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe jahrelang in der forensischen Abteilung gearbeitet. Ich habe viel mit Polizei zu tun gehabt. Ja. Und ich weiß definitiv, bevor ein deutscher Polizist eine Waffe zückt und auf jemanden schießt, einen tödlichen Schuss, also einen finalen Schuss, da muss vieles passieren. Da muss vieles passieren. Da musst du wirklich in Konfrontation mit dem Polizisten gehen. Und Konfrontation, ich rede nicht davon, ein deutscher Polizist, der wird sich eher noch mit dir boxen auf der Straße, bevor er dich erschießt. Ja? Aber ein deutscher Polizist würde niemals bei einer Boxerei die Waffe ziehen und dich abknallen. Ja? Ein deutscher Polizist, der würde auf dich schießen, wenn es wirklich notwendig ist. Und bevor der dir in den Kopf schießt oder sonstiges, du kriegst vielleicht einen Beinschuss. Oder ich habe viele Freunde, die haben Schüsse in den Arsch bekommen. Ja? Das gibt es ja, aber die sind wirklich so frontal mit der Waffe auf die Polizisten losgegangen. Und eine Waffe, damit meine ich ein Messer, eine scharfe Pistole oder Gaspistole, das wissen die im ersten Augenblick nicht, sondern da ist erstmal Gefahr in Verzug. Und dann gibt es halt einen Schuss, aber das ist ja kein finaler Schuss, sondern in den meisten Fällen wird man erstmal probiert, irgendwie die Leute lahmzulegen. Ja? Beinschuss, Arschschuss, Armschuss, keine Ahnung was. Und das gibt es in Amerika nicht. In Amerika, das ist ein ganz, wir kennen die Videos. Wir haben tausende von Videos gesehen, wie die Beispiele da teilweise ablaufen. Deswegen finde ich, können wir das Ganze nicht globalisieren. Wir müssen da schön differenzieren. Was ist Amerika und was ist Deutschland? Was passiert in Deutschland, was passiert in Amerika? Und wir können das nicht gleichsetzen. Alleine schon mit diesen, wie ich vorhin erklärt habe, diese Wortsalat, diese Suppenbuchstabensalat, ja. Mixed Mischling. Pork, B-Pork und farbige Menschen. Wenn man mich jetzt fragt, was ist die korrekte Bezeichnung, wie würdest du Laundry korrekt, politisch korrekt bezeichnen? Laundry? Wenn ich nicht weiß, dann frage ich den. Ja? Ja? Also das ist so, ja, ich bin müde, den Deutschen zu erklären, wie, wo, was gemacht wird. Mein Gott, das ist halt so. Es wird 83 Millionen Menschen, die würden immer, also es würden immer Leute dazwischen geben, die immer noch nicht verstanden haben, dass wir diesen Kampf zu führen haben. Die immer noch das Z, das I, das N-Wort oder sonstiges benutzen, weil in ihren Gedankengut, in ihren Welt, in ihren Systemen das normal ist. Ja? Wie kannst du denn wissen, dass etwas verkehrt ist, wenn es für dich immer normal war? Ja? Es liegt ja an uns, denen zu zeigen, dass das nicht normal ist. Und wenn wir das dann halt 100.000 Mal halt erklären müssen, ich bin auch müde. Also es ist nicht so, als ob ich jetzt irgendwie der Meinung bin, jetzt irgendwie, man sollte das jetzt 100.000 Mal erklären. Ich bin ja auch müde. Aber ich versuche bewusst bestimmte Sachen einfach aus dem Weg zu gehen, weil ich einfach weiß, egal wie sehr ich es dir erkläre, du wirst es nicht verstehen. Du wirst es nicht verstehen. So, wenn du nicht bereit bist, das zu verstehen, wirst du es nicht verstehen. Also gehe ich gar nicht hin und versuche es irgendwie stundenlang den Menschen irgendwie zu erklären. Ich mache das mit meinen Büchern. Das ist meine Methode, um irgendwie zu kommunizieren, zu machen und zu tun. Und alles andere darüber hinaus, das ist halt ab. Ja, das ist halt so. Da können wir leider keinen Einfluss darauf nehmen. Und das ist halt so. Das ist eine traurige Welt und diese Welt funktioniert leider so. Und ja, wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir einfach Veränderung machen. Wir wollen Respekt haben, dann müssen wir zeigen auch, dass wir uns Respekt verschaffen haben. Und ich rede nicht von Respekt in dem Sinne, dass wir die deutsche Sprache beherrschen, indem wir uns integriert haben oder. Respekt verschaffen bedeutet beispielsweise für mich, Thema Polizeigewalt, werde Polizist. Es ist natürlich schwierig, wenn du in einem Raum als schwarzer Polizist bist, da sind 40 Kollegen, dass du jetzt gegen diesen 40 Kollegen jetzt ständig irgendwie beweisen musst. Jeder kennt uns, du wirst untergehen. Die Leute, die werden dich fertig machen, ja. Aber wenn statt 40 weiße Polizisten da 20 und 20 gleichwiegend oder gleichgestellt oder gegenüberstehen, dann glaube ich, Polizeigewalt unter den Polizisten würde so schnell nicht mehr passieren oder wir würden viel weniger davon hören. Ja, wenn es mehr einfach Leute geben würde, die sagen würden, ey, Kollege, mach mal langsam. Das ist einer von meinen Leuten. Das, was du da gesagt hast, ist rassistisch. Ich glaube, da hätten wir eine Veränderung. Ich glaube, da hätten wir eine Veränderung. Und wie gesagt, dieses Thema Chancengleichheit und, ja, stimmt, wir sind in Deutschland. Wir werden alle es nicht schaffen. Das ist Fakt. Nicht jeder kann es schaffen. Leute, die dir erzählen, jeder kann es schaffen, jeder kann es machen, ist Bullshit. Nicht jeder kann es schaffen. Aber etwas unprobiert zu lassen, sollte man auch nicht. In diesem Sinne sage ich, Peace out, bis zur nächsten Folge.